Die ältesten Organismen auf dieser Erde.
Wir müssen unbedingt mehr Forschung in diesem Bereich haben.
Die Organismen, die man früher gar nicht gefunden hat.
Ohne diese Mikroorganismen könnten wir nicht leben.
Das Antibiotikum ist ein Produkt dieser Mikroben.
Das ist ein Traum, das wird eine neue Therapie.
Zu welchem Preis kann ich Antibiotika in den Markt hinein verkaufen?
Das ist wie die Vermessung der Erde.
Antibiotika, die auf dem Markt sind, sind zu billig.
Vermehrt euch hier, hier ist es toll.
Menschen werden immer älter, sie werden immer gesünder.
Es kostet natürlich sehr viel Forschung, sehr viel Entwicklungszeit.
Wir brauchen dringend neue Antibiotika.
Tonspur Wissen, ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Ich habe Berge von Fragen, denn es gibt so viele Dinge, die ich gern verstehen würde oder die mir helfen, die Dinge anders zu sehen, auch um einen neuen Blick auf die Welt zu bekommen. Ich finde, es ist ein riesengroßes Glück, dass es so viele Wissenschaftler gibt, und es ist ein riesengroßes Pech für uns alle, dass sie meist nur auf Konferenzen mit ihren Kollegen reden. Das will ich ändern. Also verabrede ich mich mit Wissenschaftlern und stelle meine Fragen, und ich lade Sie ein, hier im Podcast mitzukommen auf diese Forschungsreise. Heute reden wir über Mikroben. Mikroben sind Einzeller wie Bakterien, Viren und Pilze, und erstaunlicherweise können die miteinander reden, die kommunizieren. Wir wissen nur noch nicht so ganz genau, was sie sagen, wann sie kommunizieren und wie sie das tun. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Wir reden in dieser Woche über Mikroben. Mikroben, das sind kleinste Lebewesen, die schon lange vor dem Menschen und vor allen anderen Lebewesen die Erde bevölkert haben. Warum es wichtig ist, viel über die zu wissen und vor allem zu erfahren, ob diese Mikroben kommunizieren, also ob die reden können und ob es wichtig ist, auch diese Sprache als Mensch zu verstehen zu können, darüber reden wir heute. Ich bin sehr froh, dass Axel Brackhage da ist. Professor Brackhage ist Direktor des Leibniz-Instituts für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie und er ist Sprecher des Exzellenzclusters Balance of the Microverse und er ist Professor an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Außerdem ist Professor Christine Lang da. Sie ist Unternehmerin, Beraterin im Bio-Consulting. Sie ist Präsidentin der Vereinigung für allgemeine und angewandte Mikrobiologie, hat ein Unternehmen gegründet und dann auch verkauft, OrganoBalance, und lehrt an der Technischen Universität Berlin. Herr Brackhage, ich würde gerne mit Ihnen anfangen, weil es ja ungewöhnlich ist, sich darüber Gedanken zu machen, ob Mikroben, also diese kleinen Zellen, ob die miteinander reden, also ob es Kommunikation in diesen einfachen Organismen gibt und warum das wichtig ist, darüber etwas zu wissen.
Da würde ich vielleicht ein bisschen mit der Historie anfangen. Wie wir wissen, sind Mikroorganismen ja die ältesten Organismen auf dieser Erde und alle anderen Organismen, die sich daraufhin entwickelt haben, das heißt höhere Organismen, Pflanzen, Tiere, natürlich auch der Mensch, mussten während ihrer Entwicklung immer im Prinzip mit Mikroben kommunizieren. Anders wäre das nicht gegangen. Und wir wissen, dass Mikroorganismen alle Habitate auf der Erde bevölkern. Die sind also überall. Und was wir inzwischen gelernt haben, ist, dass diese Balance der Mikroorganismen, das heißt die Sprache, wenn sie mit sich selbst sprechen, aber auch mit der Umwelt oder mit dem Menschen oder der Pflanze, dass dieses Gleichgewicht unglaublich wichtig ist. Und dieses Gleichgewicht ist entscheidend dafür, dass Ökosysteme funktionieren, ist entscheidend dafür, dass das Klima stabil bleibt, ist entscheidend dafür, dass Pflanzen, Tiere und auch der Mensch, dass es denen gut geht.
Also es geht auf der einen Seite darum, dass diese Mikroben untereinander kommunizieren und auf der anderen Seite aber darum, auch dass höhere Organismen in der Lage sind, mit diesen Mikroben zu leben.
Und auch zu kommunizieren. Und das sind eigentlich Forschungsergebnisse, das wissen wir eigentlich so seit den letzten 10 Jahren. Eigentlich wissen wir das schon vorher aus der Infektionsforschung. Die sprechen nicht nur mit sich selbst, sondern eben auch mit den anderen Organismen, unter anderem auch mit dem Menschen. Und dieses Sprechen, diese Sprache miteinander, und wir kommen gleich darauf, wie sprechen die eigentlich, weil die haben natürlich nicht die Sprache wie wir, dieses Sprechen untereinander und mit uns führt dazu, dass wir in einem Gleichgewicht leben mit den Mikroorganismen. Wenn wir als Beispiel den Menschen nehmen, dann wissen wir, dass wir ungefähr von 10.000 Arten von Mikroorganismen bevölkert werden. Und wir nennen das Ganze, wir haben da so einen neuen Namen für kreiert, als Microverse des Menschen.
Also das Gegenteil von Universum, man guckt ist das, aus ganz
das
Kleine.
Das Mikroversum. Mhm. Und die Größe ist zwar kleiner, aber wenn Sie bedenken, dass auf der Erde ungefähr 10 hoch 30 mikrobielle Zellen leben, das ist schon eine Zahl, die
das ist eine 1 mit 30 Nullen,
die man schwer verstehen kann. Und dieses Microverse, diese Mikroorganismen leben wir zum Beispiel in verschiedenen, wir nennen das Mikrobiome, wo verschiedene Mikroorganismen zusammenleben, bei uns im Darm zum Beispiel. Wir wissen, wir haben mehr als 1000 Spezies von Mikroorganismen im Darm. Auf der Haut leben sie und so weiter. Und all das ist in Gleichgewicht. Und weil die Mikroorganismen miteinander sprechen können, kommunizieren und eben auch mit uns. Wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, dann kann es zu schwerwiegenden Erkrankungen kommen, zum Beispiel bei Menschen.
Gucken wir nochmal vielleicht ganz genau drauf, was sind diese Mikroben? Das sind Viren, das sind Bakterien, Pilze?
Pilze, auf jeden Fall. Auch auf uns leben Pilze natürlich, die ganz wichtig sind.
Und die sind gut oder schlecht? Also eigentlich konnotiert man das ja so im Allgemeinen eher damit, dass man von etwas befallen wird, was einem nicht gut bekommt.
Also die überwiegende Zahl der Mikroorganismen ist gut und ist extrem wichtig für unser Leben. Ohne diese Mikroorganismen könnten wir nicht leben. Es gibt wenige, die natürlich Infektionserreger sind oder schlecht sind.
Und das ist dann der Fall, wenn die Kommunikation nicht stimmt oder sind die in sich schädlich?
Genau. Was wir gelernt haben in den letzten Jahren ist beides. So, wir müssen die Frage adressieren, wie kommunizieren diese Organismen? Ich denke, dass es auf der einen Seite sind das molekulare Mechanismen, auf der anderen Seite das ganz Wichtige sind chemische Moleküle. Das heißt, die Mikroorganismen sind kleine chemische Fabriken, die produzieren eine große Zahl von Molekülen. Auch bei uns im Darm übrigens. Die meisten dieser Moleküle kennen wir nicht. Für die meisten dieser Moleküle wissen wir nicht, was sie wirklich für eine Funktion haben. Und viele dieser Moleküle, die nennen wir auch Sekundärmetabolite oder Naturstoffe, sind ganz wichtige Moleküle für den Menschen. Viele davon sind Antibiotika zum Beispiel, Penicillin, Cephalosporin, Cholesterinsenker kommen von Mikroorganismen oder auch andere zum Beispiel immunsupprimierende Substanzen. Das heißt, es sind alles Moleküle, die wir verwenden als Menschen, eben um Therapien durchzuführen für bestimmte Erkrankungen, die werden produziert von Mikroorganismen. Wir glauben heute, viele dieser Moleküle dienen der Kommunikation. Das sind die Sprache der Mikroorganismen.
Was sind Sekundärmetabolite?
Ja, wenn man das mal übersetzt, sind das einfach nur kleine Stoffwechselprodukte, die ein solches Mikroorganismus herstellt. Und das Spannende an der Sache ist, und da möchte ich einfach nochmal so unterstützen, was Herr Bracker sagte, wir lernen gerade enorm viel darüber. Wir wissen gar nicht so ganz viel, wie das eigentlich ganz alles funktionierte. Und das ist das, was ich auch aus sozusagen sagen wir mal, der Anwendungssicht sehe. Man findet ganz viele Dinge zu heute und die kann man dann sich überlegen, kann man das umsetzen? Wir sind noch lange nicht so weit, alle Erkenntnisse zu haben und die umzusetzen. Aber die Geschichte über das Zusammenleben der Mikroorganismen mit den Menschen und das Verstehen dazu und das Nutzen ist eigentlich auch schon relativ alt. Die probiotischen Mikroorganismen wurden ja schon um 1900 entdeckt, also schon vor 120 Jahren.
Das sind so Milchsäurebakterien oder so.
Genau, das waren Milchsäurebakterien und ein Professor Metchnikov hatte eine Studie gemacht in Bulgarien und festgestellt, dass die Menschen dort sehr alt werden. Und dann das einzige Gemeinsame, der gemeinsame Nenner war, dass sie eben fermentierte Milchprodukte, Kefir, aßen. Und daraus hat er dann Milchsäurebakterien isoliert. Und hat dann gesagt, okay, das scheint was Interessantes zu sein. Und das hat sich ja nach und nach immer weiter herausgestellt.
Aber wir sind jetzt, Herr Brackhaber, ein bisschen weiter schon, nicht? Also wir nehmen nicht Stoffe, probieren damit rum und denken, das bekommt dem einen und dem anderen nicht. Sondern es gibt inzwischen doch auch viel Wissen.
Ja, aber ich fürchte, wir sind doch nicht ganz weit, viel weiter. Was wir wissen inzwischen, und das ist eine Revolution gewesen, würde ich sagen, in den letzten 5 bis 10 Jahren, das ist wie die Vermessung der Erde. Wir fangen an zu verstehen in den verschiedenen Habitaten, wenn wir den Menschen nehmen, wir wissen jetzt, welche Mikroorganismen sind in unserem Darm? Wir können nicht alle kultivieren, aber aufgrund molekularer Analysen können wir sagen, die und die müssten da drin sein. Wie ich sagte, 1000 Spezies. Was wir nicht wissen ist, warum sind die da drin und was ist deren Funktion dort? Das heißt, es wird ein ganz langer Weg zu verstehen, was ist Ursache und Wirkung. Was wir auch wissen, dass bei vielen Erkrankungen, ich würde sogar sagen, bei fast allen Erkrankungen, sage ich mal als Mikrobiologe, ob Sie auf, sagen wir mal, chronische Erkrankungen des Darms denken, wenn Sie an Krebserkrankungen denken, neurologische Erkrankungen, wissen wir, dass wir bei all diesen Patienten Veränderungen ihres Mikrobioms finden.
Aber wir wissen nicht, ob es die Ursache oder die Folge ist.
Wir wissen nicht, ob es die Ursache oder die Folge ist. Und wir müssen halt herausfinden in den nächsten Jahren, um auch eingreifen zu können, evidenzbasiert, welche Mikroorganismen sind wirklich wichtig für uns. Und wahrscheinlich sind es nicht mal die Mikroorganismen, sondern die Funktion dieser Mikroorganismen. Und die Funktion ist, welche Moleküle produzieren sie?
Also praktisch das Sekundärprodukt dieser Mikroben. Nur nochmal, weil wir uns ja über die Sprache von Mikroben unterhalten wollen. Genau. Und wir wissen ja, oder vermuten zumindest, dass das ja keine denkenden Organismen sind, dass es also keine Kommunikation gibt, die jemand da will und die jemand irgendwie gerichtet führt, sondern dass es Kommunikation, die entsteht oder die diesen Wesen eigen ist. Wie sieht die denn aus?
Genau. Das ist so, dass wir finden, dass bestimmte Mikroorganismen miteinander kommunizieren. Das heißt, wenn Sie an Kommunikationsprozesse denken, ist es ja ganz einfach, was wir machen. Ich bin ein Sender in diesem Fall. Ich sende ein Signal aus. Es gibt einen Empfänger, der das versteht. Und dann gibt es eine Reaktion darauf. Aber nicht jeder Sender wird verstanden, weil es auch bei den Mikroorganismen unterschiedliche Sprachen gibt. Und diese Sprachen resultieren wieder aus der Art von Molekülen, die diese Mikroorganismen produzieren.
Das heißt, also die tauschen die aus oder wie? Wie geht das?
Also ein Mikroorganismus sitzt hier zum Beispiel in Ihrem Darm oder auf der Haut, wo auch immer, überall, und der sendet jetzt Moleküle aus. Und diese Moleküle werden jetzt durch einen Rezeptor von anderen Mikroorganismen sensiert. Von anderen nicht. Das hängt von der Sprache ab. Einige können es nicht. Und wenn die das sensieren, reagieren sie darauf, indem sie vielleicht auch wieder ein Molekül aussenden, zurück zu dem Sender. Oder aber sie senden etwas aus zu anderen Empfängern, also eine Amplifikation des Signals. Und da sehen wir zunehmend, dass nur bestimmte Mikroorganismen miteinander sprechen können.
Und wenn alle dasselbe Molekül austauschen, senden und empfangen und alle dran gewöhnt sind, dann geht Kommunikation gut?
Dann gibt es zum Beispiel eine Biofilmbildung. Also das heißt, viele Organismen der gleichen Art oder andere können sich dann in einen Biofilm organisieren. Und dazu brauchen die eben auch Signale, die von den anderen verstanden werden, die ihnen dann sagen, so, hier setzen wir uns drauf und hier ist der Biofilm ein Schutz für uns, um uns an den Zähnen zum Beispiel oder an anderen Stellen festzuhalten.
Das ist, wenn die Kommunikation gelingt. Wenn die Kommunikation nicht mehr gelingt. Und man hat ja, also Sie sagen oder haben ja den Darm als einen Bereich schon identifiziert, der besonders kompliziert ist. Und wenn wir sehen, wie viele Erkrankungen in diesem Bereich da sind oder wie viele Hauterkrankungen, wie viele Menschen tatsächlich chronisch krank werden, dann hat man ja den Eindruck, dass ganz offensichtlich diese Kommunikation neuerdings nicht mehr so gut funktioniert wie früher. Stimmt das?
Das ist eine Frage, die wir so nicht leicht beantworten können. Die Frage ist ja auch, was ist ein gesundes Mikrobiom? Das heißt, was ist der optimale Fall, dass die Kommunikation funktioniert? Und das ist schwer zu sagen. Es gibt Studien, und das ist jetzt ein bisschen noch, sagen wir mal, ein bisschen vage, aber es gibt Studien, die zeigen, die sehr interessant sind. Wir können auch die Mikrobiome anschauen von Menschen, die schon lange verstorben sind, vor dem vorindustriellen Zeitalter. Und das ist insbesondere sind das Mikrobiome der Mundhöhle. Und wenn Sie dort schauen, zum Beispiel bei Menschen, sagen wir mal, vor 300 Jahren.
Dann wie findet man die?
Das wird zum Beispiel gemacht bei uns in Jena vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Man findet die dort in Skeletten. Und wenn Sie die Zähne isolieren, dann können Sie aus dem Zahnstein, der sich auf den Zähnen befindet, weil die Leute haben sich damals nicht die Zähne geputzt natürlich, das heißt, sie haben große Ablagerungen an den Zähnen. Und in den Zähnen ist eingelagert die DNA, also die Erbinformation, all der Bakterien, die vorher in der Mundhöhle waren, von diesen Menschen. Und wenn man die reisoliert, kann man daraus schließen, welche Mikroorganismen damals in der Mundhöhle leben. Vielleicht vor 300 Jahren, 500 Jahren, 1000 Jahren, 2000 Jahren. So weit können Sie zurückgehen.
Und die waren anders?
Viel mehr Biodiversität als heute. Viel mehr Organismen. Das heißt, es gibt sogar Leute, die glauben, dass aufgrund unserer Ernährung jetzt in der westlichen Hemisphäre wir schon alle eine Dysbalance haben, eigentlich in unserem Mikrobiom.
Also das stimmt,
heißt, wir haben weniger Mikroorganismen da und das heißt, weniger Mikroorganismen, die Moleküle aussenden, weniger Kommunikation. Das heißt auch, was gerade Frau Lang sagt, ist genau richtig. Wenn Sie zum Beispiel eine Spezies haben, die senden von mir aus alle das gleiche Molekül aus, dann wissen die, wir müssen jetzt zusammenhalten, da kommt vielleicht ein Einwanderer, Salmonella, wenn wir uns infizieren. Wir schützen uns davor. Und wir finden heute weniger Biodiversität an unseren rezenten, westlichen, nachindustriellen Menschen. Ob das wirklich dann auch die Ursache ist dafür, dass wir viel mehr Erkrankungen haben jetzt in dieser Hinsicht, das weiß man natürlich auch noch nicht.
Nun, was man weiß, und das ist sozusagen die Potenzierung dieses, es fehlen uns verschiedene Spezies oder verschiedene Diversitäten, wenn es wirklich Krankheitszustände sind, dann passieren auf einmal Dinge, dass ein Typ von Mikroorganismus 100% oder 90% da ist, was völlig unnormal ist. Es muss eine große Diversität sein. Zum Beispiel Hauterkrankungen, die ich vorhin schon erwähnten, da weiß man, aus dem Mikrobiom der Hauterkrankung, zum Beispiel bei Neurodermitis, das für 95% Staphylococcus aureus, also das pathogene Bakterium auf der Haut haben. Normalerweise kommt es davor, aber dann in sehr geringen Prozentsätzen. Was passiert möglicherweise, also auch das sind Hypothesen, aber das kann deswegen wachsen, weil die anderen Mikroorganismen nicht mehr da sind, um die Haut zu schützen. Also typische Hautbakterien sind Staphylococcus epidermidis oder Mikrokokken. Die bilden normalerweise den Film auf der Haut und schützen unsere Haut in das Gleichgewicht. Wenn da jetzt irgendwas passiert, wie gesagt, Ursache, Folge, schwierig darzustellen, aber am Ende ist ein völlig verschobenes Bild der Mikroorganismen.
Jetzt könnte man ja, wenn man von außen guckt, sagen, so schlimm scheint es ja gar nicht zu sein. Die Menschen werden immer älter, sie werden immer gesünder älter. Dann ist es vielleicht doch nicht so wichtig, dass sie einen reichen Vorrat an Mikroben mit sich rumtragen.
Also ist das falsch? Ja, ich würde sagen, das kommt darauf an, mit welcher Lebensqualität Sie leben wollen. Und natürlich auch die Bedrohung zum Beispiel durch multiresistente Erreger. Wenn Sie eine Infektionskrankheit heute haben, werden Sie mit Antibiotika therapiert, die immer noch natürlich hervorragend sind. Was wir heute wissen ist aber, wenn Sie eine Infektionserkrankung haben, und das gilt für viele Erkrankungen, dass wir versuchen, die Symptome zu therapieren. Zum Beispiel eine Infektion mit Salmonella versuchen wir mit Antibiotika, die zu reduzieren. Was wir heute aber wissen ist, dass wir dieses erkrankte System, was es ja dann ist, nur, dass wir Symptome therapieren, aber dass es dann zu Folgeerkrankungen kommen kann. Sie können chronische Erkrankungen danach bekommen oder aber wir induzieren auch multiresistente Bakterien. Und die Gefahr ist sehr groß. Das heißt, in Zukunft wird es darum gehen, einen holistischen Ansatz zu wählen.
Also einen ganzheitlichen Ansatz.
Und dann eben zu versuchen, nicht nur den kranken Mikroorganismus aus dem System zu bekommen in diesem Fall, sondern auch das andere System zu stärken, dass es gar nicht zu besiegt durch kranke Mikroorganismen kommt. Da gibt es schon echt sehr schöne Studien dazu.
Und das ist ja auch so, wenn Antibiotika gegeben werden, die sind notwendig in manchen Fällen.
Antibiotika, das müssen wir, glaube ich, nochmal sagen, sind auch Produkte, die aus Mikroben entstehen.
Das sind sekundäre Metabolite, genau.
Ja. Das sind echte sekundäre Metabolite, wenn ich das noch hinzufügen darf. Und das sind unseres Erachtens alles Kommunikationswerkzeuge der Mikroorganismen, um anderen zu sagen, komm hier nicht hin, oder aber anderen sogar zu sagen, komm hier hin, weil ich bin ja schon, ich brauche dich als Hilfe. Und von diesen Substanzen, die zum Beispiel ein Teil davon als Antibiotika wirken, da gibt es Millionen in der Natur und von denen haben wir ungefähr 120.000 entdeckt bisher. Und das wissen wir aus genetischen Analysen.
Ich komme nochmal auf dieses Hautthema, weil das so schön plastischer und zu erklären ist. Inzwischen weiß man, dass die normalen Hautbakterien Wirkstoffe bilden, eben sekundäre Metabolite, die Staphylococcus aureus bekämpfen. Das heißt, manchmal könnte es zum Beispiel sein, das wäre vielleicht ein neues Konzept für unsere Behandlung auch von Pathogenen, mal zu schauen, wie ist denn das Gleichgewicht in dem gesunden Mikrobiom und wo sind denn unsere Helfer? Also kann man nicht einen Epidermidis auf der Haut stärken, dass der den Aureus bekämpft, ohne dass ich ein eigenes Antibiotikum von außen dazu tue?
Aber wie weiß ich denn, was das Gleichgewicht ist? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wissen wir ja noch nicht mal, wer da zugange ist.
Genau. Und das ist natürlich die Forschung, die im Augenblick meines Erachtens einen ganz wichtigen Teil der Mikrobiomforschung ausmacht. Ich hatte schon zu Anfangs gesagt, wir kartieren alles, wir wissen, was wo ist, aber wir wissen nicht, warum es da ist. Was wir jetzt machen müssen, und das wird für die nächsten 10, 15 Jahre ein wesentlicher Teil der Forschung sein, Ursache-Wirkungsbeziehung. Das heißt, die Frage, warum ist dieser Mikroorganismus da? Welche Substanzen produziert er? Welche anderen Mikroorganismen lockt er an? Mit welchen spricht er? Mit welchen spricht er nicht? Welchen sagt er, bleib lieber raus hier? Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die nicht trivial ist. Da gibt es verschiedene Ansätze, um das zu machen.
Warum machen wir das erst seit 5 oder 10 Jahren? Sie haben eben gesagt, das ist ein relativ neuer Bereich der Forschung, der jetzt gerade Fortschritte macht, wo wir jetzt die Welt oder das Mikroversum kartieren. Warum haben wir nicht schon länger damit angefangen?
Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon mal die Probiotika erwähnt, die man ohne großes Wissen des molekularen Mechanismus schon seit Jahren einsetzt. Und ich möchte behaupten, das ist so eine Vorstufe von dem, was wir heute tun. Und ich vermute, wir können es jetzt erst genauer machen, weil wir die Technologien besitzen, um überhaupt das Mikrobiom so zu analysieren, auch in großen Mengen und in großen statistischen Breiten das zu analysieren.
Ich denke, dass das erst, wenn man das so sagen will, an Fahrt gewonnen hat. Also der Einsatz von Probiotika ist sehr wichtig, aber natürlich nicht, ist empirisch gewesen, ist nicht evidenzbasiert.
Also man hat geguckt, was, warum leben die Leute lang, was essen die, versucht es doch auch mal.
Gibt man, und wenn man die Colinisse gibt, kriegen die, haben die früh, das weiß man seit 1916 oder 18, kriegen die Leute weniger Typhus. Aber ich denke, die Revolution dabei war einfach, dass wir heute eben alles ganz einfach sequenzieren können. Also die meisten Mikroorganismen, die um uns herum sind, können wir nicht kultivieren, die sehen wir gar nicht. Das heißt, wir sehen nur deren Fußabdruck auf DNA-Ebene. Und seitdem wir Methoden haben, wahnsinnig große Mengen an DNA zu sequenzieren, das heißt, wir können das ganze Darmmikrobiom in einem Tag sequenzieren im Prinzip, seitdem wissen wir überhaupt, was ist da alles, auch was wir nicht sehen. Und jetzt müssen wir anfangen, können wir das rekonstituieren? Das heißt, können wir fragen, können wir das irgendwie synthetisch zusammensetzen? Das ist der Traum. Das wird man irgendwann können. Wie kann man ein gesundes Mikrobiom zusammensetzen? Welche Funktionen muss man da drin haben an Mikroorganismen, dass es optimal ist?
Und Traum. Der nächste Schritt wäre dann, diesen Mikrobiomen beizubringen, so zu kommunizieren, wie wir das wollen?
Das ist eine Perspektive auf jeden Fall, wenn man die Moleküle kennt, die brauchen, damit die, also quasi, wenn man deren Sprache dekodiert, wenn man weiß, mit diesen Molekülen sprechen zum Beispiel Mikroorganismen, was Frau Lang sagte, die wichtig sind für uns, um uns zu schützen vor Erkrankungen, dann kann man diese Moleküle hinzugeben und dann bilden sich, dann vermehren sich diese Mikroorganismen, können miteinander sprechen und können quasi eine Schutzwirkung entfalten. Das ist ein Traum. Das wird eine neue Therapie, unabhängig dann von Antibiotika. Vielleicht sind es sogar Antibiotika-ähnliche Substanzen, wahrscheinlich sogar, die aber anders wirken.
Weil wir neue Antibiotika brauchen.
Ich fürchte, wir brauchen sie immer. Weil die Resistenzen gegen die Antibiotika, die da sind, doch immer stärker und wichtiger werden und da sind. Das heißt, die Antibiotika, die man im Notfall sozusagen benutzen kann, verlieren auch irgendwann ihre Wirkung. Das heißt, die Forschung, um neue Antibiotika zu finden, zu charakterisieren und dann auch verfügbar zu machen, die muss meiner Ansicht nach immer verstärkt verfolgt werden.
Ist aber im Moment nicht so erfolgreich, oder?
Also Antibiotika, das ist ein großes, wichtiges Thema. Ich denke, dass wir in der Grundlagenforschung sehr viele neue Methoden entwickelt haben, um neue Substanzen, die Antibiotika sein können, eben diese Kommunikationsmoleküle zu entdecken. Ich denke, da haben wir wesentliche Fortschritte gemacht mit genomischen Methoden und auch mit analytischen Methoden. Das Problem ist eigentlich auf der nächsten Ebene, wer bezahlt die Entwicklung dieser Antibiotika? Und da gibt es fast niemanden mehr, der Interesse hat, Antibiotika weiterzuentwickeln.
Frau Lang, Sie sind Unternehmensberaterin in dem Bereich. Also das wäre doch jetzt mal was, wo man sagen würde, da ist die Unternehmensberaterin gefragt. Wir brauchen das. Wir müssen unbedingt mehr Forschung in diesem Bereich haben. Wir haben jetzt auch gehört, wir können viel besser forschen als noch vor 5 oder 10 Jahren. Da würde man doch als Laie erwarten, toller Markt, tolle Sache. Das kommt bald.
Ja,
das
sollte man schon meinen. Und Antibiotika, der Markt, also der Bedarf an neuen Antibiotika ist da. Das ist ja schon ein Faktor, wenn ich einen Markt entwickeln möchte. Die zweite Frage ist natürlich, zu welchem Preis kann ich Antibiotika in den Markt hinein verkaufen? Die heutigen Antibiotika sind eigentlich sehr, sehr preiswert. Das ist heute sogar schwierig, eine neue Therapie zu entwickeln, die nicht antibiotikabasiert sind, weil Antibiotika so preiswert sind, dass man eine neue Therapie gar nicht dagegen setzt. Das Gleiche gilt für neue Antibiotika. Wenn es da höhere Preise am Ende zu erzielen sind, wird es auch Unternehmen geben, die das machen. Es darf man nicht vergessen, es kostet natürlich sehr viel Forschung, sehr viel Entwicklungszeit und Geld, um ein Antibiotikum auf den Markt zu bringen. Neben der Wirtschaftlichkeit ist dann die Frage, wie lange wird ein solches Antibiotikum eingesetzt werden können? Oder wie schnell kommen wieder Antibiotikaresistenzen und auf einmal ist das Antibiotika nicht mehr hilfreich?
Also das Antibiotikum ist ein Produkt dieser Mikroben, von denen wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die Wissenschaft interessieren. Mhm. Das ist ein Produkt, an dem die Menschen großes Interesse haben, an dem die Unternehmen Interesse haben, aber die Grundlagenforschung ja auch. Was machen Sie denn da, Herr Brackhane?
Also ich vielleicht, wenn ich hinzufügen darf, bevor ich zu dieser Frage komme, das ist natürlich auch etwas, das ist ein vielschichtiges gesellschaftliches Problem. Meines Erachtens brauchen wir dringend neue Antibiotika, weil wir mit multiresistenten Mikroorganismen zu tun haben, inzwischen in der Klinik.
Das heißt, dass Menschen, die ins Krankenhaus gehen, kränker rauskommen, als sie reingegangen sind, weil sie sich da irgendwie mit was infiziert haben.
Das würde ich populistisch gerne unterschreiben, aber wissenschaftlich nicht.
Ich nehme es zurück.
Und zwar einfach, das kann man so pauschal nicht sagen, aber was die Gefahr ist, dass wir Mikroorganismen haben, die sie heute nicht mehr behandeln können mit den gängigen Antibiotika, sage ich mal so. Und das ist natürlich, das bedroht die gesamte moderne Medizin, da wir immer kränkere Patienten in den Krankenhäusern haben, Leute mit Immunsuppression, also die kein funktionierendes Immunsystem haben, die versterben an diesen. Wir brauchen dringend nur Antibiotika. Aber das Gesellschaft ist vielschichtig, weil, was Frau Lang sagte, wenn Sie in die Apotheke gehen, dann kaufen Sie ein Antibiotikum für einen Preis von 20 bis 50 Euro. Dafür kann keine Firma mehr heutzutage ein neues Antibiotikum entwickeln mit so einem Preis. Es gibt einige, die sind hochpreisiger. Mhm. Aber das ist also auch ein Preis von uns als Konsumenten. Wir sind nicht bereit, für diese super wertvollen Substanzen meines Erachtens mehr Geld zu bezahlen.
Also das heißt, Antibiotika, die auf dem Markt sind, sind zu billig. Deshalb werden sie zu oft benutzt. Deshalb entstehen zu schnell Resistenzen. Künftige Antibiotika sind in der Forschung, in der Entwicklung, in der Markteinführung zu teuer und können nur zu kurz benutzt werden, als dass es etwas ist, was Unternehmen gerne machen würden. Herr Backhage, Sie verziehen das Gesicht und wir wollen widersprechen und dürfen widersprechen.
Nein, ich möchte nicht widersprechen, nur ich versuche als Wissenschaftler das ein bisschen differenzierter zu sehen. Das ist wirklich vielschichtig, das Problem. Aber wenn man es verkürzen will, ist es tatsächlich so, dass die Anreize für die großen Pharmafirmen, die das überhaupt nur könnten, insbesondere die klinische Studien 3, die mehr als 100 Millionen Euro kosten.
Das sind die Studien, die letzten Studien
wo sie wirklich 20.000, 30.000 Patienten nehmen, dass natürlich auch diese großen Firmen interne Konkurrenzen haben. Das heißt, die Frage, entwickle ich etwas, um den Blutdruck zu senken, das nehmen Patienten 50 Jahre, oder entwickle ich ein Antibiotikum, für das mir die Konsumenten nicht viel Geld bezahlen wollen, und das benutze ich 14 Tage.
Ja, aber jetzt sind Sie ja Sprecher des Exzellenzclusters Balance of the Microverse. Das heißt, Sie sind ohnehin schon staatlich extra gefördert. Diese Exzellenzcluster bekommen ja besonders viel Geld von der Bundesregierung. Sie sind Sprecher dieses Clusters und Sie sitzen ja auf dem Wissen, das gerade entsteht. Jetzt würde man doch eigentlich denken, wenn es für die Unternehmen kein Business mehr ist, dann ist es für Sie Aufgabe eines gemeinwohlorientierten Instituts.
Das würde ich vielleicht beantworten lieber, weil das Balance of the Microverse Cluster ist sehr grundlagenforschungsgetrieben, natürlich mit Anwendungsperspektive. Wir gucken, empfinden wir neue chemische Mediatoren. Aber als Leibniz-Direktor würde ich gerne sagen, dass wir genau diesen Weg gehen zurzeit. Wir sehen unsere Verantwortung da drin. Das ist sehr schwer, weil wir eben Geld besorgen müssen für zum Beispiel präklinische Studien und klinische Studien. Wir selbst haben gerade ein Antibiotikum entwickelt. Das ist ein Antibiotikum gegen multiresistente Tuberkuloseerreger.
Das ist eine Krankheit, die in Deutschland relativ schwach verbreitet ist, die aber in anderen Teilen der Erde grassiert.
Zunehmend auch in Deutschland und insbesondere multiresistente. Das heißt, auch wenn Sie in Deutschland eine Infektion haben mit Multiresistenten, kann man die zurzeit fast nicht mehr therapieren. Also das heißt, sie können nicht mehr behandelt werden. Das ist dann zurzeit zurück Thomas Mann, der Zauberberg. Mhm. Und wir haben eine Substanz entdeckt, die sehr gut wirkt dagegen. Wir haben die präklinische Phase durch ein Konsortium finanzieren können, das Infect Control 2020 heißt, wird finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, und haben ungefähr bisher 15 bis 20 Millionen in die Entwicklung dieses Antibiotikums gesteckt, haben die klinische Phase 1 in Deutschland absolviert, da geht es um Sicherheit in Patienten, und gehen jetzt in die klinische Phase 2a nach Südafrika, voraussichtlich nächstes Jahr zusammen mit der Universitätsklinik in München und nach Südafrika, weil da gibt es halt einfach sehr viele Patienten auch. Mhm. Da kann man leichter an genau definierte Patientengruppen.
Und das heißt, dass die Forschung an neuen Mikrobenprodukten im Wesentlichen eine öffentliche sein wird, Frau Lang?
Ich möchte es noch nicht abschreiben, dass Unternehmen sich da nicht für interessieren. Wir beobachten es leider im Moment, dass die großen Unternehmen sich daraus zurückziehen. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn man diese Forschung gemeinsam macht und dass es eine Partnerschaft an der Stelle gibt, dass dann sowohl die geförderte und öffentliche Forschung ihren Anteil daran hat, als auch dann Unternehmen, was da auch eigentlich die richtige Institution ist, um etwas in die Phase 3 und auf den Markt zu bringen. Das muss man ja auch sagen. Also eigentlich bräuchten wir hier eine Partnerschaft.
Das wären dann sogenannte Public-Private Partnerships, wo die öffentliche Seite als Eigentümer und auch als Patron eines solchen Medikaments an Bord bliebe, sehr, sehr lange, aber unternehmerisches Wissen dazukommt.
Man müsste sogar jetzt überlegen, ist das eine nationale Angelegenheit? Und ich würde eher sagen, es ist es nicht. Es ist eine internationale Angelegenheit und vielleicht auch mal Dinge wie WHO-geförderte Projekte mit in Augenschein nehmen. Eine
gucken wir jetzt mal auf die Zeitschiene. Also wir haben ja am Anfang gehört, wir sind gerade am Anfang dieser Kartierung oder vielleicht haben wir ein Drittel der Kartierung schon hinter uns. Wir wissen so ungefähr, wo wir hinwollen. Wir sind noch nicht so sehr weit im Verstehen, was machen Mikroben, in welchen Lebensumgebungen, in welchen Habitaten. Wie lange brauchen wir denn, bis wir alles wissen und bis wir dann am Ende auch sagen können, so kommunizieren die und so können wir die Kommunikation verändern, dass sie noch nicht mal nur der Menschheit, aber dass sie uns hilft und dass wir sie verstehen?
Also ich denke, es wird keinen Punkt geben, bei dem man sagt, ab jetzt 30 Jahren, dann wissen wir es. Sondern ich glaube, das ist ein Prozess, der sich entwickelt. Und es gibt heute schon auch, was Frau Lang sagte, empirisch belegte Daten, bei denen man schon durchaus sagen kann, kann man das nicht benutzen, was wir jetzt schon wissen, für Therapie. Da gab es gerade eine interessante Untersuchung bei einer Darminfektion. Und da haben die gefunden, dass es ein bestimmter Mikroorganismus gibt, der eben so ein Kommunikationssignal aussendet und dann die Darmflora schützt vor diesem krankhaften Mikroorganismus, sagen wir so. Aber diese Frage, die Sie sagten, das heißt, der Traum wäre natürlich von uns, und das ist die Grundlagenforschung, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, ein synthetisches Mikrobiom herzustellen, das die gleichen Funktionen hat wie ein Darmmikrobiom. Und die Funktionen sind ja unglaublich vielfältig. Das kommuniziert mit unserem Immunsystem. Die Gehirnreifung hängt ab von unserem Mikrobiom als Beispiel. Viele neurologische Erkrankungen, das wird sicherlich noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Das heißt aber nicht, dass wir auf dem Weg dahin schon empirisch belegte Daten oder auch schon kleinere Erkenntnisse gewinnen, die wir dann auch selbst für evidenzbasierte Therapien einsetzen.
Genau, und das passiert gerade ja auch schon. Das Thema Mikrobiomforschung und Finden von Möglichkeiten für Therapien ist gerade in den USA ein extremes Hype-Thema, in das Startup-Unternehmer reingehen, denen eine enorme Menge an Geld, Venture-Capital geht. Was machen die? Die schauen sich an, was ist dann in der Forschung gerade los? Und wenn man einen interessanten Mikroorganismus findet, dann wird der, auch wenn man noch nicht alles darüber weiß, versucht zu verwenden in sogenannten Interventionsstudien bei Tieren oder hinterher auch bei Menschen. Habe ich einen Effekt davon? Wenn ich den jetzt sozusagen einsetze und in Mengen reinsetze, sehe ich dann den Effekt, den ich vermute von den statistischen Untersuchungen.
Aber das ist jetzt nicht viel anders als das, was Sie erzählt haben von der Jahrhundertwende, nicht, wo man mit Lactobacillen irgendwie gearbeitet hat.
Das könnte man so sagen. Das einzige Unterschied ist
ein bisschen mal nach Zahlen der Biochemie, oder?
Ja, also ich will mal hoffen, dass es schon ein bisschen mehr evidenzbasiert ist. Also man sieht die Statistik, da ist dann ein Mikroorganismus, der kommt jetzt vorwiegend oder ausschließlich in dem Darmmikrobiom von Gesunden und Patienten vor. Und man macht dann natürlich In-vitro-Versuche, versucht zu verstehen, was tut der, an welche, was für Metabolite produziert er, könnte es hilfreich sein, an welche Darmepithelienrezeptoren setzt er sich dran. Also es ist schon noch ein bisschen mehr, als man früher gemacht hat. Manches ist auch noch etwas anders. Das sind dann heute häufig die Organismen, die man früher gar nicht gefunden hat. Sie hatten schon gesagt, früher hat man versucht, das durch Kultivierung die Organismen zu verstehen. Da sind ganz viele bei, die total anaerob leben. Die hat man früher manchmal gar nicht erfasst, weil es schwierig ist, die zu kultivieren im Labor. Heute weiß man es aus der DNA, aha, den gibt es da, der muss da sein und dann sucht man danach und findet inzwischen sogar Möglichkeiten, solche Anaeroben in großen Mengen herzustellen. Auch eine technische Herausforderung. Und dann kann man anfangen, Interventionsstudien zu machen, also plus minus diesen Organismus und schauen, was daraus wird.
Dann kommen wir über die Empirie hinaus.
Ich denke, wir sind auf dem Weg dahin, aber es wird noch ein langer Weg sein. Und zwar, es gibt immer so Teilaspekte, wo man denkt, da verstehen wir schon ein bisschen, aber das ist natürlich ein absolut komplexes System. Wenn Sie daran denken, ich hatte gesagt, allein im Darm, wir haben 1000 Spezies, jede Spezies produziert andere Moleküle. Von jeder Spezies sind ja dann wieder Millionen von Mikroorganismen in unserem Darm. Das heißt, der Traum jeder Therapie wird sein, dass man sagt, okay, wenn Sie zum Beispiel eine Infektionserkrankung haben, wir therapieren die noch mit einem Antibiotikum. Wir wissen heute, wenn Sie ein Antibiotikum nehmen, 14 Tage, das können wir ein Jahr später noch an Ihrem Darmmikrobiom sehen, als Beispiel, dass wir gleichzeitig aber dann auch mit neuen chemischen Mediatoren, das könnte zum Beispiel auch ein genetisch modifizierter Mikroorganismus sein, sage ich ganz, ganz bewusst hier, der dann dazu führt, dass die Mikroorganismen sich ansiedeln, dass der die heranlockt mit seinen Kommunikationssignalen, dass wieder ein gesundes Mikrobiom hergestellt wird, das uns dann wieder schützt.
Das heißt, ein genetisch hergestellter Mikroorganismus wäre einer, der praktisch von der Forschung designt wird und einen besonderen Auftrag bekommt.
Ja, und zwar ist das natürlich nicht so, dass wir jetzt hier sitzen und uns den zusammenbacken, sondern man könnte sich zum Beispiel vorstellen, es ist ein Mikroorganismus, der sowieso bei uns im Darm vorkommt, E. coli oder ein Lactococcus, also ein Milchsäurebakterium. Und dieses Milchsäurebakterium produziert dann eine Substanz, das wäre die Modifikation, das ist das Kommunikationssignal, das ist quasi ein Signal und sagt den anderen, kommt alle her, vermehrt euch hier, hier ist es toll. Und dann schützen die uns vor den Infektionserregern oder anderen Erkrankungen.
Und wo kommen die anderen dann her?
Sie können zum Beispiel stimulieren, dass sie die Mikroorganismen, dass sie sich vermehren. Und es gibt noch ein anderes Konzept, vielleicht, wenn ich das nur theoretisch sagen darf. Wir als Menschen werden, auch Pflanzen übrigens, wir werden steril geboren. Und wir rekrutieren unser Mikrobiom. Das heißt, die Mikroorganismen, die in uns leben, wurden von uns als Menschen angelockt. Das ist anders vielleicht als im Meer, wo es mehr stochastische Ereignisse sind. Das heißt, wir locken die auch an. Und jetzt, wenn Sie sagen, was ist denn das Locken? Was soll denn das? Locken heißt, unser Immunsystem und unsere Anatomie, die unterschiedlich ist zwischen individuellen Menschen, führt dazu, dass sich bestimmte Bakterien in uns ansiedeln.
Und ist das ein willentlicher Prozess? Also kann ich jetzt sagen, ich habe ein Darmproblem, jetzt locke ich mal die richtigen Mikroben an?
Das wird passieren. Das sind die chemischen Mediatoren, die wir irgendwann diesen Patienten geben werden. Und dann locken die richtigen Mikroorganismen.
Und wie macht man es heute?
Ja, durchs Essen. Also das heißt, was sie essen, bestimmt das, was in ihrem Mikro, in ihrem Darm lebt. Also wenn man zum Beispiel sehr viel pflanzliche Sekundärstoffe isst, bietet man anderen Mikroorganismen das Futter im Darm sozusagen, als wenn ich mich fastfoodmäßig ernähre, also die typische High-Fat-Diet, die Western-Diet. Dadurch habe ich ein anderes Mikrobiom im Darm. Das heißt, ich beeinflusse das sowieso schon Tag für Tag, unwissentlich.
Aber ob man dadurch die richtigen
Anwendungen... Das ist eine Frage. Nein, das ist nicht gesagt.
Aber
das
wäre eben die Frage, wenn wir wüssten, wie war das gesunde Mikrobiom für 300 Jahren? Vielleicht kommen wir dann dazu zu sagen, wir können das definieren, vielleicht, weil wissen wir noch nicht, und sagen, so ein Mikrobiom wollen wir herstellen oder wollen wir rekonstituieren in dem rezenten Menschen, in uns jetzt als Beispiel. Und das wäre gut.
Und wie lange brauchen wir noch, bis wir das können?
Morgen.
Tatsächlich ist es ja so, dass die Krankheiten, von denen Sie berichten, ja viele Menschen wirklich in ihrem Leben dramatisch beeinflussen. Und wenn man denen jetzt eine Perspektive aufmachen würde, dann ist morgen ja geschwindelt, nicht?
Also ich glaube, es ist eine Schritt-für-Schritt-Geschichte, die nach und nach passiert. Ja. Und ich meine, was man heute schon, was in der Forschung und auch in der angewandten Forschung ist, diese Frage zu klären, ist nicht auch das Darmmikrobiom, nämlich leichte Entzündungen im Darm, die Ursache für spätere Erkrankungen wie metabolisches Syndrom, Diabetes, Übergewicht, alles das, was wir als Volkskrankheiten haben. Und man versucht jetzt zurückzugehen, zum Beispiel in diesem Punkt, und sagen, wenn wir das im Darm sozusagen die erste Ursache finden. Das richtige, gesunde Mikrobiom verursacht zum Beispiel keine ersten Entzündungsreaktionen. Das sind leichte Entzündungen. Dann könnte es sein, dass das ein erster Schritt ist auf dem Weg zum gesunden Darmmikrobiom. Muss alles dann noch weiter bewiesen werden. Aber man hat schon Ideen, wie man eigentlich zum gesunden Mikrobiom kommt, zusätzlich zu der Frage, wie die miteinander kommunizieren.
Ich glaube eben auch, wir werden die molekularen Ursachen über die nächsten Jahrzehnte aufklären und die Ursachen-Effekt-Beziehungen. Aber zwischendrin werden wir natürlich schon Therapien entwickeln. Und es gibt ja schon eben nicht evidenzbasierte Therapien, wie zum Beispiel bei Clostridium difficile Infektion. Ganz
was ist das?
Das sind Infektionen durch einen bestimmten Krankheitserreger, die zu ganz schweren Durchfällen führen und die sie antibiotisch nicht therapieren können. Und das letzte Heilmittel, was heute gemacht wird in den Kliniken, ist die Transplantation von Stuhl von einem Gesunden in diese Patienten. Und in erstaunlich vielen Fällen wirkt das, weil man dadurch versucht, ein Darmmikrobiom wieder gesund zu machen.
Das heißt, man nimmt die Abfallprodukte des einen Darms und bringt sie in den nächsten oder in den Erkrankten und hofft, dass dann das Mikrobiom, also die Mikrobengesellschaft, sich da ansiedelt. Und das funktioniert.
Erstaunlich gut bei vielen Patienten. Und das ist eine absolute Lebensqualitätsverbesserung für diese Patienten.
Und wir wissen ja auch, also zum Beispiel bei Magengeschwüren, das Heliobacter, da gibt es ja auch schon Therapien.
Helicobacter, wenn ich
ja, bitte gerne.
Dass ich Sie korrigieren möchte, weil Heliobacter
ist. Ja, Sie haben total recht. Also Helicobacter, da macht man es ja auch schon, dass man eben mit Mikroben angeht gegen die Erkrankung.
Ja, das kann ich aus meiner eigenen Forschung, wenn ich das darf, berichten. Haben wir einen Mikroorganismus gefunden, der Helicobacter im Magen erkennt und aggregiert und dann aus dem Magen raustransportiert. Auch aus dem Hintergrundgedanken, Die Standardtherapie ist eine Antibiotikumtherapie. Da funktioniert das relativ gut, aber auch dort sind nur noch 75% erfolgreich. Der Rest ist auch schon antibiotikaresistent. Und die Frage, kann man eine neue Therapieform entwickeln, indem man Mikroorganismen benutzt, die andere Mikroorganismen verdrängen? Und das ist uns da zum Beispiel gelungen. Das ist das Beispiel bei Helicobacter pylori.
Wissen Sie, was die Mikrobe des Jahres ist?
Das wüssten wir beide wahrscheinlich, weil die Mikrobe des Jahres durch die VAM, die Vereinigung für allgemeine und angewandte Mikrobiologie, gekürt wird jedes Jahr.
Und die ist in diesem Jahr?
In diesem Jahr, im letzten Jahr war sie Lactobacillus. In diesem Jahr ist sie...
Jahr ist es eine Magnetospirella.
Stimmt, von Dick Schüller.
Und ich glaube, es geht eben vor allem nur darum zu zeigen, nachdem wir ja jetzt sehr viel über Haut und über Darm und über Magen geredet haben, dass es eben in ganz anderen Bereichen tatsächlich auch wahnsinnig wichtig ist.
In unserem Cluster ist die entscheidende Frage oder eine ganz wesentliche Frage ist, Mikrobiome finden wir überall, in allen Habitaten auf der Erde. Das heißt, die Frage ist, wie Mikroorganismen kommunizieren, miteinander sprechen und sagen, siedel du dich hier an, du geh lieber weg. Gibt es da generelle Mechanismen, die vom Grundwasser, Grundwasser sind übrigens interessante Mikrobiome, sehr stabil über Zehntausende von Jahren, die für Grundwasser gelten, genauso wie für den Darm, wie für den Ozean, wie für Pflanzen. Und das ist die entscheidende Frage eigentlich.
Und zum Schluss die Frage, der Mensch hat in diese Mikrobiome interveniert, entweder indem er sich falsch ernährt oder indem er das Grundwasser falsch bereichert hat oder
Antibiotika ins Grundwasser zum Beispiel geleitet hat, was wir total sehen. Diese stabilen Mikrobiome verändern sich, weil wir oder Nitrat.
Und die Frage eben, die Interventionen zum Guten, die sind auch möglich dann, also um das rückgängig zu machen, um das wiederherzustellen, um es gesund zu machen.
Also die ersten angewandten Versuche in dieser Hinsicht richten sich danach, was kann ich eigentlich einem Pflanzensaatgut mitgeben auf dem Weg in die Erde hinein, dass seine erste Umgebung schon das richtige Mikrobiom hat. Und das finde ich sehr, sehr spannende Forschung, um zu verstehen, wie muss das Bodenmikrobiom aussehen, dass die Pflanze an der Stelle die richtigen Signale bekommt, um zu wachsen und kräftig zu wachsen, gut zu wachsen und auch resistent zu sein. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Forschung dran, aber ein ganz spannendes Gebiet.
Gibt es ein schönes Beispiel aus Jena, was publiziert wurde von einer Arbeitsgruppe. Die haben gezeigt bei Freilandversuchen in den USA, nicht in Deutschland, bei Tabakpflanzen, dass es ausreicht, 5 Bakterienspezies um die Wurzel zu haben und dann ist die Pflanze geschützt vor bestimmten Pilzerkrankungen, verursacht durch Fusarium zum Beispiel. Das ist auch eine Zukunft. Wie kann ich Pflanzen schützen vor Infektionen? Das Gleiche gilt wahrscheinlich für alle Lebewesen.
Und das ist allgemein gut oder ist das spezielles Wissen, was dann patentiert wird und für größere gesellschaftliche Konflikte sorgt?
Das ist allgemein gut, was ich Ihnen gesagt habe.
Wunderbar. Dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch über Mikroben und über die Frage, wie Mikroben kommunizieren. Und was ich gelernt habe, ist, dass wir noch viel lernen müssen, bis wir die Sprache genau verstehen und vor allem, bis wir sie selber so sprechen können, dass wir den Mikroben auch mitteilen können, was wir von Ihnen erwarten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Es war ganz interessant.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Haben wir noch was vergessen?
Nö. Eigentlich nicht.
Wunderbar, dann danke ich sehr.
Drüber reden.
Aber ja. Gut.